gerade denn, wenn man vielleicht auch zu dieser beliebten Zeit, zur Kirschblüte oder zur Herbstlaubfärbung nach Japan möchte, dann ist das, so kann man das in diesen Orten gleich noch ein bisschen schöner genießen. Wir hatten auch tatsächlich die Anfänge der Herbstlaubfärbung gesehen. Also es war wahnsinnig schön. Diese rot, also starken Rottöne von diesem Ahornbaum und auch das Gelb, also es war wirklich leuchtende Farben. Und das waren erst die Anfänge, also ich glaube, dass es dann im Laufe des Novembers wird es dann immer schöner, also immer farbenfroher.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisenexpertin Lara und Windrose Reisedesignerin Anja. Hallo ihr beiden, grüßt euch.
Hallo.
Hallo ihr zwei.
Ja, wir haben in vergangenen Folgen ja schon des Öfteren gesagt, dass Japan absolut im Trend ist. Die letzten Jahre schon einfach wunderbar. Ich bin noch nicht da gewesen, möchte aber unbedingt hin. Und jetzt ist Japan noch nachgefragter, weil seit dem 13. April, wir nehmen heute am 15. auf, also seit 2 Tagen, wurde die Expo in Osaka eröffnet. Ja, die Weltausstellung geht 6 Monate. Also haben wir ein bisschen Zeit vielleicht, dass wir hinreisen. Wenn wir natürlich einen Platz im Flieger ergattern, ne? Hotels, haben wir auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, Lara, das wird nicht einfach werden mehr, ne? Also ist ja eh schon große Nachfrage, da noch was zu bekommen, aber wenn, dann natürlich am besten über Windrose. Und wer jetzt vor kurzem auch schon da war, Anja, das warst natürlich du, ne?
Genau.
Wann war das? Ist noch gar nicht so lange jetzt her, ne, eigentlich?
Nee, tatsächlich, das war Anfang November des letzten Jahres, hatte ich die Chance für fast 2 Wochen in Japan zu sein, also auch in der Region um Osaka.
Mhm. Die Region heißt, wie heißt die Region nochmal?
Kansai.
Kansai. Und da liegt Osaka Kansai. Und auch Kyoto, was natürlich auch
richtig.
Durch das Kyoto-Protokoll, das fällt mir jedes Mal ein, ich musste sagen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich wie in den Medien so, wie oft man das gehört hat, wegen dem Kyoto-Protokoll ist das vielleicht auch bekannt. Du bist auf der Reise dann auch in diesen beiden größeren Orten gewesen? War das ein Fokus in den 2 Wochen oder hast du dann auch noch mehr gesehen?
Der Fokus war tatsächlich eher so die ländliche Region. Also genau, wir haben Osaka und Kyoto besucht und sind dann aber weiter in Richtung Westküste und haben uns dann so die kleineren, vielleicht noch nicht so bekannten Orte angesehen, um herauszufinden, was es sich dort auch noch lohnt anzusehen. Also da sind dann so Orte wie Amano Hashidate, genau, und Ine, also sehr, sehr hübsche kleine Orte, die wir uns dort anschauen konnten und ja.
Ja, da schauen wir jetzt auch drauf. Ja,
gerne.
Schauen wir jetzt auch drauf. Aber lass uns dann mit Osaka anfangen, da bist du auch gelandet, war das in Osaka?
Oder? Richtig, genau, das war in Osaka.
Und wie hat es dir dort gefallen? Auch da schon ein bisschen was von der Expo oder von dem Aufbau mitbekommen?
Tatsächlich ja, wir hatten die Chance, also sind auf eines der Hochhäuser ganz in der Nähe vom Expo-Gelände und konnten da direkt auf diese Insel schauen, die extra dafür sozusagen geschaffen wurde. Und konnten von Weitem auch nochmal einen schönen Blick auf das Gelände werfen, was zu dem Zeitpunkt noch in der Entstehung war. Aber es sah schon sehr, sehr beeindruckend aus.
Mhm. Lara, ist ja Wahnsinn, ne? Oder? Also, dass du für so eine Weltausstellung, für eines der größten Ereignisse, die man ja irgendwie haben kann, ich glaube nur alle 4, 5 Jahre gibt's die Expo, dann wird dann auch mal, ja, erinnert mich ein bisschen an Dubai, aber Japan ist ja auch ein Inselstaat, dann wird dann auch mal künstlich da was geschaffen, um Platz, wahrscheinlich auch einen Platz zu schaffen, um es mal so formulieren.
Ja, aber ist doch total cool. Also ich finde es super. Das ist ja so ein, das zentrale Element ist ja der sogenannte Grand Roof Ring. Das ist ein gigantischer Holzkreis. Der hat, glaube ich, einen Durchmesser von 675 Metern und ist irgendwie auch 20 Meter hoch. Also ein Riesending. Und das hält den Rekord als größte Holzstruktur der Welt. Und ja, soll die Vereinigung der teilnehmenden Nationen symbolisieren, von einem japanischen Architekten entworfen. Und alleine das finde ich schon so interessant.
Ja.
Würde Japan nicht ohnehin auf meiner Wunschliste stehen, spätestens jetzt mit der Expo tut es das natürlich. Auch wenn ich sagen muss, das Maskottchen mit den vielen Augen macht mir ein bisschen Angst.
Wie war das, Anja? Hast du das Maskottchen auch schon gesehen, als ihr dann sozusagen vor einem halben Jahr ungefähr oder 5 Monaten dort gewesen seid?
Ja, tatsächlich. Sie hatten uns das auf so kleine Tücher, die sie dann extra dafür auch entworfen hatten. Da war dann auch das Maskottchen zu sehen. Das Ja, also es sieht schon ein bisschen witzig aus.
Ja, Wahnsinn. Ja, vielleicht haben wir die Chance, dann in den nächsten 6 Monaten auch nochmal darüber zu sprechen. Vielleicht schaffen wir es ja auch, wir drei dann mal vor Ort zu sein in den nächsten Monaten. Sonst gerne alle, die jetzt hinreisen, gerne auch uns dann mal schreiben, podcast@windrose.de von euren Erfahrungen. Vielleicht können wir da das ein oder andere oder euch dann auch mal mit hier in den Podcast einladen. Das wäre doch total schön. Wir würden uns darüber sehr freuen. So, aber jetzt, Osaka hat ja noch mehr zu bieten und deswegen natürlich auch super interessant. Was hast du dort erlebt in deiner Zeit, in der du in Osaka gewesen bist? Was hat dir besonders gefallen vielleicht auch?
Also die Stadt selbst, die hat mir also von Anhieb an richtig gut gefallen. Ich fand, die hat einen ganz angenehmen Flair. Es ist eine Großstadt, es ist modern und trotzdem kam sie mir sehr, also in den Regionen, wo wir uns aufgehalten haben, relativ entspannt auch vor. Sehr, sehr etwas, ja, also für eine Großstadt doch irgendwie ruhig, wenn man das so vergleicht mit Bangkok, wo doch so viel Gewusel ist, was dort ganz sehr, sehr entspannt ja. durch die Straßen zu wandeln. Natürlich, wenn man sich dann in dieser bekannten Food-Ecke auffällt, Dotonbori, da ist natürlich dann schon etwas mehr los. Das war sehr, sehr spannend. Dort kann man sich schön durch die Streetfood
Küche probieren. Essen.
Ja. Ja, also Osaka, ne, das ist, passt dann sehr, sehr gut. Und also es war auf jeden Fall, ja, es hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen. Ich würde jederzeit wieder zurück nach Osaka.
Ja, nimmst uns mit, ne? So.
Auf jeden Fall.
Auch die Food-Ecke, das wäre für Lara und mich genau das Richtige. Gab es irgendwas Spezielles, was du dort probiert hast oder wo man mal denkt, ah, das ist in Japan, also man gerade Fisch, gerade Sushi dort auch des Öfteren bestimmt mal gegessen? Oder isst du keinen Fisch?
Muss aber auch, doch, doch, ja, also okay. Sehr, sehr gerne Fisch, Meeresfrüchte in allen Formen. Ja, das ist also auch besser, wenn man es mag, denn dann kann man sich in Japan so richtig probieren. Und in Osaka auch bekannt ist ja, sind ja diese Thai-Kugeln mit, also diese Octopus-Thai-Kugeln, diese Takoyaki.
Ah, das habe ich schon mal gesehen.
Genau, so dieses ja. typische Streetfood in Osaka, das ist richtig, richtig gut. Oder auch dieses, vielleicht auch schon mal gehört, Okonomiyaki, dieser japanische Pfannkuchen, der eben quasi dieser Osaka-Stil ist oder auch dort seinen Ursprung hat, soweit mir bekannt ist. Ja, also da gibt es so einiges zum Probieren und natürlich, klar, die Meeresfrüchte-Sushi in allen Formen.
In allen Formen, rauf und runter.
Genau.
Sehr gut. Also wird Osaka nicht umsonst die Küche Japans genannt, hat den Namen verdient.
Hm? Ganz genau.
So sagen. Wunderbar. Also das heißt, dir hat es super gut gefallen und ging es dann direkt auch weiter oder wie seid ihr auch weiter gefahren? Was hattet ihr für ein Transportmittel? Muss man von Osaka bis Kyoto den Zug nehmen oder wie ist das? Wie sind da die Distanzen?
Also, ja, also man kann relativ schnell mit dem Zug, das dauert eigentlich nur eine halbe Stunde. Wir sind aber mit dem Auto gefahren, also mit einem Minibus. Das ist natürlich dann ein bisschen bequemer gewesen und ging auch zügig. Also halbe Stunde, Stunde, dann ist man auch von Osaka nach Kyoto gefahren und taucht in eine völlig andere Welt ein.
Ja, wie war die? Komplett anders?
Es ist, also Kyoto ist auch also ziemlich groß, größer als ich auch erwartet hatte, aber trotzdem wirkt es sehr, es ist eben, also da trifft man dann direkt auf Tradition, so würde ich das beschreiben.
Ach, schön.
Ja, es also wirklich hübsche Gassen, auch dieses Bild, was man auch erwartet, ne, dass man also viele, die sich dann in diese Kimonos kleiden und auch damit durch die Straßen gehen, das ist schon sehr, sehr schön auch anzusehen. Also auch ein sehr angenehmes Flair, was man dann dort verspürt.
Hast du dich auch entsprechend gekleidet?
Ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Aber wäre vielleicht ganz witzig
gewesen. Ja, es gibt, manche machen es tatsächlich. Ja? Das kann man als Tourist buchen. So eine Art Geisha-Package sozusagen, wo die einen komplett so kleiden und schminken und auch in diese lustigen Holzschüchen schnüren sozusagen. Ja. Also das würde ich aus Spaß aber schon mal gerne ausprobieren.
Da stehen bestimmt tolle Bilder.
Also. Auf jeden Fall.
Und dann, je nachdem, wie gut man sich schlägt, kann man vielleicht auch direkt da bleiben. Also, wenn man das gut macht, ne, wird man direkt
darf man direkt
da bleiben. Genau. Ja, ich wollte schon gleich sagen, da braucht man das Visum gar nicht mehr beantragen oder dann ist man direkt schon, zack, Japanerin. Oder Japaner. Ne? Vielleicht würde Männer das dann auch anziehen. Okay, ja, schön. War es denn eigentlich auch so, also was ich mich immer frage, Japan, ihr hattet wahrscheinlich, wie sich das auch für Windrose ja oft auch gehört, Reiseführer, Reiseführerin oder gibt es dann da auch englische Straßenschilder, Zeichen im Restaurant, meine gerade in Osaka oder gibt es bestimmt auch, weil da viele Touristen natürlich auch sind, dann auch alles auf Englisch, aber würde man auch ohne, also kommt man ohne Japanisch auch zurecht?
Also ich denke, in der, also
oder sprichst du Japanisch?
Leider nicht. Das wäre natürlich schön. Aber also man kommt in den Städten schon auch ohne Japanisch zurecht. Ich meine, die Beschilderung ist, die sind so auf Englisch. Damit kommt man da so gut zurecht. Mhm. In den Restaurants zum Teil. Da muss man dann schon schauen. Ansonsten gibt es ja nun mittlerweile, also muss man dann eben entsprechende Apps vielleicht benutzen und kann sich das dann direkt übersetzen lassen. Ansonsten sind Japaner ja auch sehr, sehr hilfsbereit. Also wenn man irgendwas nicht versteht oder nicht ganz sicher ist, dann helfen die im Prinzip ja auch immer weiter. Und viele Restaurants haben hier, bevor man sozusagen reingeht, das Essen ausgestellt.
So, ah ja, da braucht man einfach nur mit dem Finger drauf zeigen. Ich nehme das.
Ganz genau. Ja. Macht es einfacher.
Das stimmt.
Wobei ich immer finde, der Guide ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Mhm. In der Tat, es ist ja eben, wie du gerade schon sagst, nicht alles auf Englisch. Und es ist ja auch der Schlüssel zur Kultur. Der Guide ist aber leider auch in Japan traditionell der Engpass. Also die Guides sind immer am schwierigsten zu bekommen, Fahrer und Guides. Dagegen sind Hotelzimmer noch halbwegs harmlos.
Ah, okay.
Und eine Kollegin von mir ist aus Verzweiflung letztes Jahr dann ohne gefahren und hat gesagt, ach weißt du, ich bin so ein erfahrener Vielreisender, ich schaffe das auch so. Und dann habe ich sie am zweiten Tag nach ihrer Ankunft mal angerufen und habe gefragt, na, wie ist Japan? Und dann kam nur etwas zerknirscht zurück. Sehr japanisch. Und ich glaube,
wer hätte das gedacht?
Es ist nämlich doch nicht so ganz einfach, sich durchzuschlagen, wenn man kein Japanisch spricht, keine Ahnung von der Kultur hat und eben nicht so einen Guide dabei hat. Deswegen, ich plädiere immer dafür, wirklich da mit Guide unterwegs zu sein.
Ja. Absolut. Also kann ich auch nur bestätigen. Also wir waren auch sehr froh, dass wir einen Guide dabei hatten, der auch nochmal so richtig viel uns erklären konnte. Auch das Essen, manchmal ist man ja da sehr unsicher. Gerade auch so, wenn man so dieses traditionelle, typische Kaiseki-Essen hat mit mehreren Gängen, da weiß man manchmal gar nicht, wo fange ich denn an? Also gibt es eine bestimmte Reihenfolge? Was ist das, was ich vor mir habe? Also ja, und die Sachen, wie du schon sagtest, Lara, die Sachen, die man durch diesen Guide erfährt, das würde man selbst gar nicht herausfinden.
Ja, das ist dann das Schöne, ne? Und vielleicht auch gerade, wenn es ländlicher wird, dann braucht man ihn vielleicht noch mal mehr und das wurde es ja dann auch bei euch, ne? Also nach Kyoto ging es dann raus.
Dann sind wir richtig ins ländliche Japan gefahren. Da ist dann natürlich mit der englischen Sprache sowieso ein bisschen schwieriger. Da ist das sehr, sehr das ist eine große Hilfe, auf jeden Fall einen Guide dabei zu haben. Also das wäre ohne schon ein bisschen schwieriger geworden. Und wir sind dann in wirklich wunderschöne Orte gefahren, also nicht weit von Kyoto gibt es Miyama Town, nennt sich das. Das ist wie so ein, ja im Prinzip, viele kennen ja Shirakawa Go.
Ja.
Das UNESCO-Welterbedorf mit diesen Strohdächern. Und genauso eins gibt es in Miyama Town. Das ist gar nicht bekannt. Sieht mindestens genauso schön aus. Unterschied ist, dass es sogar noch bewohnt ist. Also es gibt ungefähr noch 10 Familien, die in diesem Dorf leben. Und dann kann man sich noch mal so richtig, beobachten vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber das Ganze einfach wahrnehmen, ne? Dieses ursprüngliche Leben in diesen Häusern. Und es ist sehr hübsch anzusehen. Man kann ganz gemütlich durch die Straßen wandeln. Es sind nicht viele Menschen unterwegs. Und es gibt auch ein kleines Museum oder auch ein Café, wo man dann nochmal das Ganze so ein bisschen auf sich wirken lassen kann. Also das war sehr, sehr schön.
Mhm.
Das und, so ein bisschen, ja.
Und dann Tee trinken.
Genau, zum Kaffee. Richtig. Ganz, ganz traditionell, genau. Noch ein Tee im Anschluss.
Okay, ja schön. Das heißt, man kommt dann auch eher weniger mit den Menschen vor Ort in Kontakt, alleine schon wegen der Sprachbarriere oder man lächelt sich zu, das berühmte Grinsen der Japaner habe ich da auch irgendwie vor Augen. Ist das so eher und der Guide erklärt es dann einem? Oder gibt es dann schon die Möglichkeit, dann irgendwie mal näher in Kontakt zu treten oder nicht?
Wir hatten jetzt tatsächlich unseren Guide, der für alle Fragen dann für uns auch da war, weil die Unterhaltung mit, also wenn es sprachlich nicht möglich ist, dann ist dann natürlich schwierig.
Wird's schwer.
Also, Genau, ja. Wir haben uns da jetzt nicht mit den Anwohnern, konnten ja. wir uns das leider nicht unterhalten, aber das, ja, da braucht es dann wahrscheinlich doch ein bisschen Japanisch.
Ja, klar. Ja. Konnichiwa. So, und mehr hört es auch schon auf. Ja. Wo habt ihr denn übernachtet? Dann auch gerade vielleicht in den, oder überall, also vielleicht auch in den größeren Städten und dann ländlich, gab es auch Unterschiede in den Hotels?
Ja, zum Teil, genau. Wir sind in manchen Orten Osaka, klar, waren wir in einem Stadthotel. Und je weiter ländlicher wir unterwegs waren, desto traditioneller wurden die Unterkünfte. Wir hatten zum Beispiel, das war sehr, sehr schön, das waren alte japanische Häuser, das in einem kleinen, wirklich kleinen Dorf, sehr ruhig, sehr beschaulich, in Sasayama nennt sich dieser Ort, waren wir das waren also in der Stadt verteilt, sind sozusagen ganz viele alte Häuser, die komplett renoviert wurden, komplett restauriert und dadurch auch vor dem Verfall sozusagen bewahrt. Genau, und aus diesen, und also das wird jetzt gehört zu einer Hotelkette, die im Prinzip sich da dafür öffnen, dass diese Orte nicht vereinsamen, vielleicht auch, und dann dadurch den Tourismus auch in diesen Orten ein bisschen anzukurbeln. Und das war schon etwas sehr Besonderes, in diesen alten japanischen Häusern zu übernachten. Da hat man dann teilweise auch so ein bisschen niedrigere oder kleinere Decken. Türen, ja, Ecken, also, genau, ja. Ja, auch die Türen, wo man quasi gebückt durchgehen muss. Mhm. Und sehr viele Ebenen auch in den Zimmern selber, aber es war toll, wirklich, wirklich toll. Also kann ich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Das war schon was Besonderes.
Das heißt, ich bin mit meinen 1,85, wäre ich da ein bisschen gebückter unterwegs.
Zum Teil, ja, da müsste man dann genau schauen, welches Haus man dann sozusagen mietet.
Bei den Betten wird es wahrscheinlich auch mal ein Problem dann. Gucken die Füße unten raus.
Ja. Na, da gab es zum Glück, ja, die waren zum Glück super. Also westliche Betten.
Ja, ja.
Das war gut. Ja, und auch in diesem Ort selbst war ja nicht viel los. Zum Beispiel gibt es dort einen, es hat uns auch ein bisschen, also sehr, sehr positiv überrascht, gibt es einen Schrein, der nennt sich Oji Makekirai Inari. Und der sieht genauso aus wie in Kyoto der Fushimi Inari. Mhm. Also wenn man durchläuft, ne, das sind diese ganz vielen Toris, die da aneinander gereiht sind. Und der Unterschied ist, man ist wirklich komplett allein. Also wir haben keine anderen Touristen vor Ort gesehen.
Mhm. Also. War das eigentlich dein erstes Mal Japan, also deine erste Japan-Reise?
Das war meine erste Japan-Reise, ja.
Ah ja, ja. Cool. Also das ist ja schön.
Schwer beeindruckt wiedergekommen.
Ja, ja. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen was anderes als jetzt dann Tokio, ne? Also Tokio ist ja auch sehr, sehr laut, sehr voll, was man so sieht. Ich bin auch noch nicht da gewesen, aber da haben wir auch schon Folgen zugemacht. Und vielleicht ist das für Einsteiger auch ein ganz cooler Weg, dann mal Japan so kennenzulernen. Und also Tokio will ich auch unbedingt mal sehen. Ich glaube, ihr beide auch. Und klingt so danach, als ob das auch gerade so für den ersten Besuch ganz gute Möglichkeit ist.
Ich denke schon, ja.
Ja, und ich finde es auch schön, dass du da als jetzt ein bisschen als Botschafterin auch fungierst und auch sagst, wie schön die Ecken sind, die nicht überlaufen sind. Weil man muss schon sagen, Japan ist einfach sehr beliebt und dementsprechend ist Japan auch sehr voll. Und ich persönlich finde es schön, jetzt auch zu erfahren, dass es durchaus noch Ecken gibt, wo man, wie du gerade gesagt hast, keine anderen Touristen sieht. Mhm. Das ist doch toll. Super, da lässt sich noch was entdecken.
Richtig, und gerade wenn man vielleicht auch zu dieser beliebten Zeit, zur Kirschblüte oder zur Herbstlaubfärbung nach Japan möchte, dann ist das, also kann man das in diesen Orten gleich noch ein bisschen schöner genießen. Ja, wir hatten auch tatsächlich die Anfänge der Herbstlaubfärbung gesehen. Also es war wahnsinnig schön. Diese rot, also starken Rottöne von diesem Ahornbaum und auch das Gelb. Also es war wirklich so leuchtende Farben. Und das waren erst die Anfänge. Also ich glaube, dass es dann im Laufe des Novembers wird es dann immer schöner, also immer farbenfroher. Mhm.
Ja, ein Traum. Toll, wunderschön. Wenn du davon Bilder gemacht haben solltest, was ich sehr schwer glaube und auch hoffe, dann sind die bestimmt auf dem Windrose Instagram-Kanal dann parallel zur Veröffentlichung dieser Folge zu sehen. Kündige ich jetzt schon mal an.
Okay.
Das kann gut sein, oder?
Ja, doch, das sollten wir hinbekommen. Also ich habe definitiv Bilder gemacht, reichlich.
Ja, das ist doch schön. Toll. Ja, gab es noch etwas, wo du sagst, irgendwie, das hat dich umgehauen oder das war beeindruckend? So vielleicht auch gegen Ende unserer Aufnahme hier?
Ja, also wir sind noch weiter gefahren Richtung Meer. Also das ist, wir haben noch so viele wunderschöne Orte gesehen. Das nennt sich Ine, das ist so ein kleines Fischerdorf. Muss man sich so vorstellen, das ist so eine kleine, wunderschöne Bucht und da reiht sich ein Fischer oder ehemalige Fischerhäuser sozusagen, reihen sich da aneinander. Man kann dort zum Teil auch übernachten, die sind umgebaut, diese ehemaligen Häuser. Gibt es natürlich nicht so viel, da muss man ein bisschen schneller sein, wenn man dort übernachten möchte. Aber das fand ich auch sehr, sehr idyllisch. Also da gab es ein schönes Café, man sitzt dann da am Wasser und genießt einfach Japan entspannt und in Ruhe. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Irgendwie alles mit dabei auch, ne? Also und da mal so eine ganz andere Kultur kennenzulernen, die japanische, das muss, glaube ich, beeindruckend sein.
Total. Also wir waren, es ist sehr egal wo man ist, selbst in der Großstadt ist alles sehr ruhig und entspannt und höflich, rücksichtsvoll. Also ja, also definitiv ein Land, das sich lohnt, entdeckt zu werden.
Ah, schön.
Ja, steht auf der Liste.
Ja, genau. Steht drauf.
Ganz oben. Steht auf der wirklich langen Liste.
Wir sammeln hier ja alle 2 Wochen, sammeln wir ja sozusagen neue Punkte auf unserer Bucketliste und da kommt immer wieder was hinzu, die ist ewig lang. Wir müssen irgendwann auch anfangen, Lara, sie abzuarbeiten. Wird schwer, du, aber...
Feel free, let me know. Ich bin da.
Wir machen das. Und wie gesagt, vielleicht schaffen wir es ja wirklich, dann nochmal in den nächsten 6 Monaten oder innerhalb der nächsten 6 Monate nochmal über Japan und dann direkt auch über Osaka zu sprechen. Vielleicht schafft der ein oder andere ja es, vor Ort zu sein und dann von der Expo direkt zu berichten. Wir werden es euch wissen lassen. Für heute war es das. Anja, ganz lieben Dank, dass du über Osaka, Kyoto, die Region dort berichtet hast. Total schön. Hat, ja, glaube ich, nicht nur dir gefallen, sondern uns dann jetzt auch. Und du hast einen schönen Eindruck vermittelt. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr schön, das freut mich.
Ja, bis bald. Macht es gut. Alles Liebe. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Danke, ihr zwei. Tschüss.